Hast du vielleicht kürzlich in einem Online-Shop irgendwas bestellt, was auffällig günstig war? Also monetär gesehen. Dann kann es gut sein, dass du einen Teil des Wertes mit deinen Daten bezahlt hast. Denn die Daten sind eine echte Währung. Und damit geht's wie beim Geld, beim wirklichen Hard Cash, jetzt um ein Rennen. Wer ist am schnellsten, Daten zu Geld zu machen und was ist dafür wichtig? Darüber spreche ich heute mit Günther Czabuschnik.
Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Und hallo und herzlich willkommen beim wahrscheinlich coolsten deutschsprachigen Data-Podcast. Heute gehen wir mal wieder aus der Kernhochsprachdeutschregion raus, etwas in den Süden. Bei mir ist auch ein Gast, der schon mal hier war und wir richtig Spaß hatten in der Folge und auch das Feedback gut war. Und deswegen haben wir gesagt, lass es uns nochmal machen. Wir gehen sprachlich und lokal nach Wien. Und bei mir ist der liebe Günther Czabuschnik. Servus Günther, und für die, die die erste Folge verpasst haben, gib doch nochmal so einen kurzen Abriss. Wer bist du, was machst du und was müssen wir sonst noch über dich wissen?
Hi Christian, freut mich total, wieder hier sein zu dürfen, und Grüße aus Wien. Mein Name ist Günther Czabuschnik. Ich bin im Digitalisierungsumfeld der österreichischen Verwaltung tätig, bin aber auch Präsident der DIO, der Data Intelligence Offensive. Das ist die Organisation, die Datenökonomie in Österreich vorantreiben will und soll. Wir sind Non-Profit, wir sind von der Verwaltung gegründet worden, um genau dieses Thema, wie können wir aus Daten einen Mehrwert schaffen, voranzutreiben. Wir unterstützen österreichische Unternehmen, aber natürlich auch über die Grenzen hinaus, aus Daten wirklich einen Wert zu schaffen. Und wenn mir noch langweilig ist, dann unterrichte ich auf zwei Unis Datenökonomie und Data Science.
Wenn dir dann nach dem Job noch langweilig ist, unterrichtest du. Okay, also phänomenal. Also auch kommst gut rum. Und wir haben ja das letzte Mal ganz viel über Data Act, Datenspende und diese Themen gesprochen. Und heute wollten wir das Thema, was du mit der DIO in den Fokus legst, mal nehmen. Du sagst, ihr helft, also öffentliche Verwaltung, ihr helft in Österreich Unternehmen, Mehrwert durch Daten zu schaffen und auch eine Datenökonomie im österreichischen Raum aufzubauen. Und ja, jetzt mal die Erfahrungen. Wie geht's denn da so voran von den kleinen Unternehmen bis zu den großen?
Durchwachsen. Aber positiv durchwachsen. Also es wird immer mehr, es wird immer besser. Es ist natürlich auch der Fall, dass Mehrwert schaffen sehr, sehr oft immer mit einem reinen ökonomischen Mehrwert gleichgesetzt wird.
Heißt mehr EBIT, heißt mehr Gewinn, heißt mehr Kohle für die Eigentümerinnen und Eigentümer, also Aktionäre, Shareholder, sonst was.
Grundsätzlich ja. Spricht ja auch nichts dagegen. Also wir sind ja auch keine Wohltäter, sondern wir wollen natürlich auch einen Mehrwert schaffen. Aber dieser Mehrwert, der kann natürlich auch sozial sein, der kann auch ökologisch sein. Also den grünen Fußabdruck zu verbessern, und das datengetrieben ist eine Variante. Oder das eine oder andere soziale Projekt, das wir mit Daten unterstützen können, das ist natürlich auch eine Variante, um einen Mehrwert zu schaffen. Und das ist schon geil. Ich meine, ganz viele gehen halt her und sagen, wir sammeln Daten und dann schauen wir, was passiert. Aber ganz ehrlich, wer will denn schon Daten sammeln, um Daten zu sammeln? Also ja, da gibt es so Nerds wie dich und mich, die einfach Daten geil finden und sich Wearables überall hinkleben und dann die eigenen Daten sammeln und analysieren. Aber so richtig geil wird es dann halt, wenn man dann einen Mehrwert schafft. Und das ist ganz egal, was das für einer ist. Wir können mit Daten richtig coole Sachen machen und das versuchen wir in Unternehmen auch weiterzugeben.
Ja, und ich meine, da kommt so meine Erfahrung ein bisschen aus der Beratung noch. Das ist auch gesagt, wenn du den finanziellen Mehrwert schaffst, dann hast du mit dem Data-Bereich relativ schnell gute Argumente. Wenn du sagst, okay, ich lieber CEO, der du jetzt von den Aktionärinnen und Aktionären bestellt bist, ich helfe dir in deinen 3 Jahren deines laufenden Vertrages, mehr Geld zu verdienen, mehr Gewinn zu erwirtschaften, dann gibt es mehr Dividende für die Aktionäre, dann freuen die sich und dann hast du ein gutes Leben. Dann finde ich, dass du so ein Data-Projekt ja schnell verargumentiert bekommen, zumindest in großen Unternehmen. Und da müssen wir vielleicht auch mal einen Unterschied machen. Aber wenn du jetzt sagst, ich mache so einen sozialen oder so einen ökologischen Case, der ist ja auch eine Investition fürs Unternehmen und sagen, ich möchte halt als attraktiver Arbeitgeber darstellen. Das heißt, in Zukunft werden auch Leute zu mir kommen wollen, weil ich coole soziale Projekte mache, weil ich mich eben auch um meine Mitarbeitenden kümmere oder auch einfach jetzt nicht wie manche Unternehmen das in den, ich weiß gar nicht, 60er, 70ern gemacht haben, einfach ihre ungefilterten Abwässer aus der Chemieindustrie in den Fluss gekippt haben, sondern sagen, okay, ja, ich sorge halt auch dafür, dass es hier in 20 Jahren noch gut ausschaut, schöne Bäume stehen und wir eine geile Landschaft haben. Das ist aber nichts, was du jetzt in der Laufzeit von einem durchschnittlichen Vertrag eines CEOs irgendwie wirklich gerechnet oder amortisiert bekommst. Deswegen finde ich, ist sowas in großen Unternehmen mit befristeten Verträgen schwerer zu verargumentieren, auch wenn die eigentlich mehr Geld für Data ausgeben können und wollen, als in kleineren Unternehmen.
Sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so. Denn ein CEO wird nicht nur über den EBIT oder über den Umsatz, über den Gewinn gemessen, sondern natürlich gibt es aktuell Feedback der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder finde ich überhaupt genug Mitarbeiter? Kann ich genug Mitarbeiter onboarden, um Sicherheit in meinem Unternehmen darzustellen? Die Thematik CSR, Corporate Social Responsibility, das sind alle mittlerweile Kennzahlen, auf die der CEO schauen muss. Und die kann ich super datengetrieben machen. Ich nehme das Dio-Beispiel, weil es natürlich jetzt unsere eigene Organisationseinheit ist. Wir zahlen keine Monstergehälter, überhaupt nicht. Können wir auch nicht. Aber wir haben den Green Data Hub und allein 2 meiner aktuellen Mitarbeiter sind gekommen, weil sie gesagt haben, sie sehen die Möglichkeit, datenbasiert hier etwas zu machen, das wirklich eine Nachhaltigkeit hat. Zu zeigen, wie Daten grün sein können oder grüne Daten für eben Impact sorgen können. Und das ist was Cooles.
Und ja, so provokante Frage. Ja, also ich stimme dir vollkommen zu, dass ein CEO sollte auf diese Kennzahlen schauen. Absolut. Und eigentlich sollten CEOs, die, ich sage mal, es gibt das schöne Wort, nachhaltig ist so ein bisschen ausgelutscht, ich sage mal, enkelgerecht heißt das eine ja, oder auch das, was du im Mittelstand ganz oft gemacht hast, ein Unternehmen in einem Zustand hinterlassen, dass auch das Unternehmen für die Nachfolge im Familienunternehmen geeignet ist. Also, dass der Sohn oder die Tochter eben auch ein nicht ausgelutschtes, fertiges, kurz vor der Insolvenz stehendes Konstrukt da hat, sondern dass sie oder er eben auch noch gut davon leben können, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Grob geschätzt, so deine Erfahrung, wie ist deine Erfahrung, wie viele CEOs, die jetzt bestellt sind, also jetzt gar nicht Eigentümer sind, agieren schon so und wie viele eben nicht?
Immer mehr, weil es, glaube ich, eine neue Generation von CEO oder überhaupt von C-Level an die richtigen Stellen kommt. Und zwar, die schauen nicht nur in eine Richtung, sondern die haben einen 360-Grad-View auf das Unternehmen. Die wissen, dass Daten eine mögliche neue Währung ist, dass hier eine Datenökonomie kommt oder schon mittendrin ist. Traditionelle Unternehmen werden massiv datengetrieben. Da ist ein massives Umdenken auch drinnen und das in alle Richtungen. Daten ist für mich so das Zentrum, mit dem ich das aussteuern kann. Und am idealsten natürlich, wenn ich das Gleichgewicht habe zwischen ökologisch, ökonomisch und sozial.
Aber das heißt, wir sind gerade ein bisschen in der Datenrevolution. Also, dass die Daten eben von dem, ich nenne es jetzt mal bei der IT im Keller, Abstellraum irgendwo, Serverraum schon hochkommen in die C-Level-Ebenen und jetzt gerade, du kannst natürlich sehr viel für den österreichischen Raum sprechen, da wirklich C-Level datengetrieben entscheiden oder mehr datengetrieben entscheiden und auch den Wert erkennen und sagen, ja, wenn ich dies und jenes habe, kann ich auch meinen Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bieten, kann ich meinen Mitarbeitenden einen Mehrwert bieten. Das ist einfach ein echtes, ja, auch ein bisschen strapazierter Begriff, Asset.
Absolut. Nicht nur Mehrwert bieten, sondern auch darstellen. Denn natürlich kann ich sagen, ich bin ein nachhaltiges, grünes Unternehmen, aber ich muss es schon beweisen auch. Also dieses viel zitierte Greenwashing, das reicht halt einfach nicht. Ich muss auch darstellen, wie ist meine Lieferkette, wo kommt mein Produktpass her, also wo kommen meine Produkte her, wie werden die erzeugt? Und das kann ich auf einer Seite zwar super marketingmäßig zeigen oder sagen, aber die Daten sprechen halt für sich. Und diese Daten transparent zu machen, das macht das Ganze spannend. Und das hat man mittlerweile erkannt. Und die Daten, die früher halt immer in der IT waren und die in den Datenbanken versauert sind, die werden jetzt quasi zum Leben erweckt. Der CFO, der CSR, die holen sich quasi diese, du hast Assets genannt, ich nenne es gerne Information, Wissen, Insights und machen auch was draus. Also die Daten, die von ihrer Ecke, in der sie waren, die IT hat darauf zugegriffen und hat ein paar Auswertungen gemacht, die wandern jetzt durchs Unternehmen, gehen vom CFO hin zum Marketing, zur Nachhaltigkeit, zu ganz, ganz vielen Themen und die haben eine richtige Wertschöpfungskette mittlerweile eingenommen und nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch über Unternehmensgrenzen hinaus. Also das macht es dann ganz, ganz spannend und da kommen wir jetzt genau in diesen Mehrwert hinein. Wenn ich Daten mit einem Verschneiden anfange, über Unternehmensgrenzen hinaus, dann kann ich natürlich zeigen, wie kann ich Impact erzeugen, wie kann ich Lieferketten optimieren. Das bringt mir natürlich einerseits eine Kostenreduktion zum Beispiel, aber auch mein CO2-Fußabdruck könnte dadurch verringert werden, indem ich diese Logistikketten optimiere, indem ich mit meiner Konkurrenz zum Beispiel zusammenarbeite, damit diese Logistik nicht zweimal passieren muss, sondern in einmal quasi die Waren angeliefert werden können. Und das hat einen Vorteil für alle.
Das klingt so einfach, das klingt so logisch, das klingt so cool. Aber wie sieht so deine Wahrnehmung, du hast ja vorhin auch gesagt, es sieht durchwachsen, aber positiv durchwachsen aus. Wie weit sind wir da schon jetzt in Österreich und ja, in Deutschland? Also ich mag fast nicht mehr drüber reden.
Vor allem die großen Unternehmen, die wissen, dass sie was tun müssen. Wir sind bei Weitem noch nicht so weit, dass alle das verstanden haben. Alle wissen, Daten wichtig, muss ich was tun.
Hat jeder jetzt spätestens mit irgendeiner KI-Folie erkannt, ich muss da irgendwas machen. Ich muss irgendwas mit KI machen und dazu brauche ich irgendwas mit Daten.
Genau, das ist die Thematik. Also ich spreche ganz, ganz oft mit Vorständen und die sagen dann, ja, ich habe jetzt mit der IT-Abteilung gesagt, wir müssen jetzt KI machen. Ich zerreiße mich dann immer, denn ich war selbst IT-Leiter und CIO und wenn mein Vorstand das zu mir gesagt hätte, dann hätte er gesagt, ja, und was willst du machen? Also ist schön, dass man jetzt KI, but a tool with a fool is just a fool. Aber
and nothing is foolproof to a talented fool.
Ja, absolut. Also KI, um KI zu machen, no, definitiv nicht.
Ja.
Aber KI kann natürlich ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug sein, wenn ich die richtigen Use Cases habe und wenn ich die richtigen Daten dazu habe. Denn das macht es im Endeffekt aus. Und das verstehen mittlerweile die Unternehmen. Das heißt, die brauchen eine gute Datenbasis, um die Tools on top aufzusetzen, um Use Cases zu machen. Ich meine, es zeigt uns doch wieder einmal Amerika und Asien vor. Das ist doch absolut logisch. Sie schenken uns ChatGPT und OpenAI kostenlos. Aber alles, was kostenlos ist, ist nicht kostenlos. Wir zahlen wieder mal mit unseren Daten. Wir trainieren das Modell, das dann wieder teuer verkauft wird. Und das ist jetzt eigentlich ein No-Brainer. Soweit müssten wir Datenökonomie oder digitale Ökonomie schon verstanden haben.
Es ist ja auch so, wenn so jemand mal so schön gesagt, wenn irgendetwas für dich gratis ist, dann bist du das Produkt. Und damit irgendwo am Ende des Tages deine Daten meistens. Manchmal auch andere Sachen, aber meistens sind es dann irgendwo Daten. Das heißt, das ist gerade so schön gesagt, wenn du ChatGPT gratis nutzen darfst, dann musst du davon ausgehen, dass das, was du da reintippst, dabei hilft, dieses Produkt besser zu machen, damit es irgendwo anders, im Zweifelsfall in ein paar Jahren, dir teurer verkauft werden kann.
Genau so ist es. Aber wir dürfen nicht nur nach Westen schauen, schauen wir einfach nach Osten. Also Plattformen wie Temu, ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf oder ob es Gegenwerbung jetzt dann ist, ist ja hardcore datenbasiert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal die AGBs oder die Eulers von Temu angeschaut hat.
Jetzt musst du ganz kurz vielleicht, es gibt Stores, die sind sehr groß, wie Amazon, da hat wahrscheinlich jede und jeder schon mal bestellt. Ich persönlich bin bei Temu, ich habe den Namen gehört, ich habe mal irgendwo eine App gesehen, ich habe Bilder gesehen. Aber erklär nochmal vielleicht für den Leuten, die so ähnlich wie ich jetzt, was Temu und das Ding angeht, unter dem Stein gelebt haben, was ist Temu?
Temu ist eigentlich aktuell der größte Konkurrent zu Amazon. Temu ist eine Dropshipping-Plattform. Was bedeutet das? Produkte werden direkt von der Fabrik auf dieser Plattform angeboten und zu günstigsten Preisen an den Endkunden verkauft. Aber Temu geht nur einen Schritt weiter. Die Assets, die Temu hier verkauft oder eigentlich einsammelt, sind nicht Ware gegen Geld, sondern Ware gegen Geld und Daten. Das heißt, der Verkauf wird massiv subventioniert. Also Temu zahlt quasi drauf und bekommt aber von den Userinnen und Usern massiv viel Daten.
Okay, also ganz kurz zurück. Du hast gesagt, also Temu ist ähnlich wie Amazon. Das heißt, es ist so für mich als Nutzerin, Nutzer, der da sitzt, ist es einfach eine Plattform, wo ich meinen, egal was, Krempel, sage ich jetzt einfach mal despektierlich, Zeug bestellen kann, was dann in der Fabrik gefertigt wurde vor Ort und die schippen das zu mir rüber. Und das Ganze unglaublich billig, also ein bisschen too cheap to be true.
Absolut.
Okay, und so sieht es für mich aus. Und jetzt ist es, sagst du, okay, das ist subventioniert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich bei Temu was bestelle, zahlen die mehr oder weniger drauf, finanziell betrachtet. Also in direkten Euro oder Dollar gegen Ware.
Genau so ist es.
Okay, was steht jetzt in den Nutzerbedingungen? Wie können die trotzdem irgendwann Kohle verdienen?
In den Nutzungsbedingungen steht einfach drinnen, dass sie alle Daten, die du auf der Plattform generierst, nutzen dürfen. Und auch verkaufen dürfen. Das heißt, wir haben Milliarden von Datensätzen, die hier täglich, wöchentlich, monatlich generiert werden, die ein perfektes Profiling zulassen. Jegliche Daten, von Bankdaten über persönliche Daten, also mein Profil, bis hin, auch das steht drinnen, zur Sozialversicherungsnummer. Also ich weiß nicht, ob man bei dem eine Sozialversicherungsnummer angeben muss, aber theoretisch wäre auch das möglich, dass diese Daten gesammelt werden dürfen und weitergegeben oder weiterverkauft werden dürfen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Impact, die diese Plattform hier hat. Denn die Hauptbenutzergruppe sind Personen bis 44 Jahre. Das heißt, Personen, die sehr digital affin sind, also die Digital Natives, wie man sie so schön nennt, gleichzeitig es gewohnt sind, Sachen günstig gegen Daten zu tauschen. Das heißt, die Generation, die wirklich die Datenökonomie prägen wird.
Und von denen ich jetzt schon auf anderen Plattformen auch gewisse Datenmuster weiß und ja jetzt, der Use Case ist ja nachgewiesen über soziale Medien und Ähnliches. Ich kann ja dort schon aus den Informationen Geld generieren durch personalisierte Werbung, whatever. Das heißt, Temu geht da noch den Schritt weiter und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt erstmal die Daten ein, dafür, dass ich halt über die Produkte erstmal Verlust mache. Das heißt, ich muss irgendwo operativen Verlust erstmal ausweisen in meinem vermeintlichen Kerngeschäft. Ja? Und sagt aber, dafür erstelle ich eine Datenbank, die ich so teuer verkaufen kann, dass ich die paar Dollar, die ich jetzt da mit diesen günstig Produkten versenke, locker wieder reinhole. Weil ich eben auch genau Leute habe, von denen ich weiß, dass die gerne günstigen Krempel einkaufen.
Vollkommen richtig.
Krass.
Und mein Datenherz, das schlägt hoch und bricht gleichzeitig, weil es natürlich eigentlich brillant ist. Auf der anderen Seite natürlich auch in gewisser Weise moralisch verwerflich. Ich glaube gar nicht, dass man sowas verbieten sollte, aber man muss aufklären. Es muss das Bewusstsein da sein. Das ist extrem wichtig, welchen Wert ich hier aus der Hand gebe. Haben wir gerade erst eine Statistik angeschaut, E-Mail-Adressen.
Ja.
Eine E-Mail-Adresse kostet am freien Markt, wenn sie validiert und verifiziert ist und einen Track Record hat, um die $90.
Stopp, warte mal. Also, jeder von uns hat ja mindestens eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich, manche sogar mehrere. Also, die kosten ja auch nichts. Das heißt, ich kann ja bei, jetzt mache ich mal, ist jetzt nicht unbedingt Werbung, aber ich kann ja bei Gmail oder einem anderen Anbieter von E-Mail-Diensten mir für mich gratis, also ich zahle keinen Euro dafür, dass ich eine E-Mail anlege. Aber wenn die bestätigt ist und jemand die kennt, kann der 90 Euro dafür, also ist 90 Euro, sage ich mal, der Verkehrswert von einer Adresse, wo einer sagt, du, das ist eine E-Mail-Adresse. Da sitzt regelmäßig ein Mensch dran, der checkt die. Und da weiß der noch gar nicht, das ist der Christian, das ist der Günther, das ist die Sabine. Sondern nur, da guckt jemand regelmäßig in dieses Postfach. Und das ist schon 90 Euro wert.
Das ist schon 90 Euro wert. Das kann bis zu einem, wenn man ein komplettes Profil hinterlegt hat, also das ist der Günther, der macht das und das, der ist so und so alt, kann das bis zu $250 wert sein. Und das ist natürlich ein Gegenwert, dass man sich in einem digitalisierten Markt auch ja, wirklich als Asset ansehen kann.
Mega. Das heißt, Temu hat jetzt ganz grob gesprochen, für jede Person, die sich da mit einer E-Mail-Adresse registriert hat, dann wird das Kaufprofil ja immer besser. Alleine der Wert sind schon mal 250 Euro pro Nutzerin, pro Nutzer, wenn ich die weiterverkaufe.
Im Schnitt muss ich sagen, also ich weiß ja, nicht, im Schnitt, was Temu wirklich kostet, aber im Schnitt sind es zwischen 90 und $250. Das ist vollkommen richtig. Temu macht sicher auch noch mehr. Der macht die spannende Analysen. Was kaufe ich denn? Und auch das kann meinem Profil hinzugezogen werden. Das heißt, wie du richtig sagst, dieses Profiling wird immer genauer, immer besser. Ich kann Predictions machen. Ich kann, wenn ich mich jetzt mehr um Kinderspielzeug kümmere und ich im richtigen Alter bin, kann es sein, dass ich vielleicht Familienzuwachs bekomme. Das verschnitten natürlich wieder mit anderen Profilen kann natürlich meine Lebensplanung wahrscheinlich ziemlich gut vorhersagen.
Heißt, da hat gerade jemand Babywindeln bestellt, dann wird er jetzt demnächst mal Interesse an einem Bobby-Car oder Ähnlichem haben, so in 2-3 Jahren.
Könnte sein, genau.
Das ist ja auch wieder was, wo ich sage, so, das geht ja jetzt über das Profil hinaus, auch mal zu sagen, welche Trends gibt es. Also wenn du so eine riesen Datenbank hast, dann kannst du auch sagen, okay, Bobby-Car ist quasi stabil die letzten Jahrzehnte gelaufen, aber jetzt gibt es diesen und jenen Spielzeugtrend und das deutet sich dahin ab. Und wenn du jetzt schon proaktiv mal sagst, in diese Spielzeugentwicklung oder auch Kleidungsentwicklung, dass der und der Trend wird in die nächsten Jahre kommen, dann ist das ja auch wert für die Hersteller, die ihre Produkte absetzen wollen. Das heißt, denen kannst du es auch noch verkaufen.
Absolut. Das nennt man Datenökonomie.
Ja. Warum ist uns da der Osten und der Westen so weit voraus? Oder wo sind wir jetzt da hier in Europa?
Naja,
finsteres Mittelalter.
Ich könnte jetzt böse sein und sagen, wir haben so Sachen wie die DSGVO oder die GDPR, die es im Westen und Osten von Europa jetzt nicht gibt. Ja. Aber das ist Fluch und Segen natürlich zugleich. Gott sei Dank hat sein Freund schon mir gesagt, der Datenanwalt ist. Wir haben aktuell 33 digitale Acts von der Kommission am Tisch liegen, die wir umsetzen müssen oder sollen ja, werden. Keiner hat mehr den Überblick, was genau wo drin steht. Also da muss man wirklich schon Expertin oder Experte sein, um all diese Acts zu überblicken. Und diese Regulierung, das ist schon verdammt viel, die wir hier umsetzen müssen. Jetzt will ich es aber nicht verteufeln, denn es hilft uns ja auf der anderen Seite auch sehr viel. Also die DSGVO ist nicht immer schlecht, sondern nur 90% der Fälle. Nein, Gottes Willen. So darf man das, glaube ich, gar nicht sagen. Die DSGVO ist was Gutes. Da hat man sich schon was überlegt. Also ich bin nur der Mensch, der eher für Aufklärung als für Verbote ist.
Also da rennt es bei mir offene Türen. Ich habe neulich so ein schönes Meme gesehen. Ich möchte jetzt die Automarke nicht nennen. Da war ein sehr digitalisiertes Auto, auf dem stand USA innoviert. Dann drunter das Ganze mit dem Label von dem chinesischen Hersteller in leicht anderen Farben, aber genauso gemacht. China kopiert. Und dann drunter so ein Richter mit, wie man das aus dem englischen Parlament kennt, mit diesen Perücken, mit den weißen Locken, Europa reguliert.
Sehr schön, gefällt mir.
Ich muss sagen, es ist so hard to swallow, bin ich ehrlich. Es entsteht manchmal der Eindruck, dass wir hier in Europa ein bisschen dazu tendieren, eher überzuregulieren und gerade im Moment vorsichtig zu sein. Es gibt aber manchmal dann doch wieder auch die schönen Beispiele, wo ich sage, ja, so eine gewisse Regulation ist manchmal gar nicht schlecht. Da habe ich einen Vortrag gehört von einem Anwalt, nebenberuflich Softwareentwickler, der sich im Moment auf KI-Recht sehr viel gestürzt hat und der gemeint hat, bei diesem Training gibt es jetzt ja gegen OpenAI eine Klage in den USA von der New York Times, weil die New York Times gesagt hat, ihr hättet unsere Artikel nicht verwenden dürfen, um euer Modell zu trainieren. Und es ist ja wohl relativ gut nachgewiesen, dass die Hochsprache von ChatGPT maßgeblich durch New York Times Artikel geprägt ist. So, und dann hat er gesagt, ja, das ist schön, in den USA wird das eine wegweisende Klage sein. In Europa gibt es die DSGVO und da gibt es Regulationen, die sagen, wenn du nicht ausdrücklich widersprichst, dass diese Artikel genutzt werden, dann dürfen sie genutzt werden. Und damit gibt es in Europa noch keine, oder wird es wahrscheinlich auch gar nie so eine große Klage geben, weil es einfach die Spielregeln klar sind.
Das stimmt natürlich, absolut. Auf der anderen Seite, wenn wir, ich sag, Tesla und Xiaomi anschauen, die jetzt gerade die E-Cars, die hochdatengetrieben sind, rausbringen, die sammeln natürlich ihre Daten und die können dadurch neue Innovationen starten. Mhm. Bei uns ist es noch nicht reguliert, wer jetzt dann genau diese Daten nutzen darf. Wenn ich meinen BMW kaufe zum Beispiel, gehören sie aktuell BMW. Mit dem Data Act ab nächstes Jahr wird das hoffentlich auch anders werden. Mhm. Aber am Ende des Tages gewinnt der die Nase vorn hat in der Datenökonomie, weil nicht nur Daten den monetären Wert sofort haben, sondern auch den innovativen Wert. Das heißt, ich bekomme über diese Daten Insights, um neue Produkte zu entwickeln, um diese neuen Produkte auch meinen Kunden dann anzubieten, die am Ende des Tages natürlich wieder in einen Umsatz münden.
Also heißt, wer im Datenrennen jetzt in nächster Zeit die Nase vorne hat, wird auch im physischen Produkt wahrscheinlich die Nase vorn haben, weil er eben coole Dinge früher, gezielter und besser an den Markt bringen kann.
Davon bin ich überzeugt.
Und abschließend sagen, ja, wir haben eine langsam florierende oder aufkeimende Datenökonomie oder ein Verständnis für eine Datenökonomie auch in Europa, haben da aber noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Vor allem, und da stimme ich Günther dir absolut zu, Aufklärungsarbeit statt Verteufelung und Verbot. Denn ich persönlich glaube auch an mündige Menschen, die Entscheidungen treffen können. Und wenn man ihnen eben aber auch hinreichend erklärt oder zugänglich erklärbar macht, was lösen denn diese Entscheidungen aus? Was passiert, wenn du hier dieses Gratis-Tool, diese Gratis-App nutzt? Welchen Einfluss hat es vielleicht irgendwann auf dein Leben? Und wenn wir das schaffen, dass wir jetzt mal Data Literacy und damit dann einhergehend auch irgendwann eine AI Literacy haben, dann steht eigentlich dem nichts mehr im Wege, dass wir alle irgendwie unsere Daten besser nutzen, sowohl privat als auch geschäftlich.
Christian, das hast du absolut richtig gesagt und für mich bist du ein Daten-Evangelist und geh da draus bitte und predige das wirklich in den Firmen. Ich finde das super. Bitte ihr da draußen, kommt zu mir, lasst uns über dieses Thema reden. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, also hat mir wieder mal richtig, richtig Spaß gemacht mit dir.
Danke dir, Günther. Aber ganz kann ich dich noch nicht entlassen. Es gibt wieder diese zwei bekannten und berüchtigten Fragen, wo jeder durch muss. Und da du es schon kennst, kann ich mir die umfassenden Erklärungen sparen. Lieber Günther, letzter Ohrwurm. Ich würde mal davon ausgehen, bei dir wahrscheinlich beim Training.
Absolut, genau so ist es.
Das war doch jetzt mal ein schönes Beispiel für Prediction. Ich kenne dich, ich kenne dein Profil, ich weiß, dass du beim Sport Musik hörst und dann war die Wahrscheinlichkeit, dass da der Ohrwurm herkommt, nicht so gering.
Definitiv. Und heute ist eh schon egal, jetzt mache ich auch noch Werbung, meine Spotify-App aufmachen und Highway to Hell, AC/DC natürlich.
Das Original
Highway to Hell. Nur das Original.
Sehr schön. Jetzt fängt in meinem Kopf auch das Summen an. Danke. Und dann noch die übliche Buchempfehlung eines Nicht-Günther-Czabuschnik-Werks.
Gibt's heute keine. Was? Warum? Weil ich viel lieber Lust hätte, dass jeder, der jetzt da draußen ist und das hört, nicht ein Buch kauft, sondern einmal 5 Purpose macht. Und zwar im Gedanken an Datenökonomie, an Data Awareness, an Data Literacy. Wer es nicht kennt, Burpees, das sind Liegestütz, Aufstehen, Springen, einfach um sich zu bewegen. Und das Schönste wäre, wenn man dann seine Daten selbst mittrackt und diese Daten dann auch selbst auswertet, wie das Lebensgefühl besser wird, wenn man Sport macht.
Burpees. Im Unterricht hießen die früher Liegestütz-Strecksprung. Aber ich habe gelernt, dass in eurer Sportart nichts irgendwie klassisch heißen darf, sondern alles Sondernamen kriegt. Aber eine sehr coole Übung und ja, ich glaube ein Benchmark beim CrossFit und anderen Sportarten, wie viele Burpees man schafft.
Immer.
Also in diesem Sinne, haut rein, macht eure Burpees und Günther und ich machen jetzt auch gleich 5 Burpees. Und
definitiv.
Bevor wir die machen, sage ich nochmal ganz lieben Dank, Günther, für das tolle Gespräch, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diesen Podcast unterstützt. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt wie immer jetzt kurz folgen, abonnieren, wie auch immer das in dem Player heißt, wo der Podcast gerade dran ist. Da würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Und wenn ihr Fragen zum Gespräch habt, dann kommt auf Günther oder mich zu. Er ist bei LinkedIn auch super aktiv und sein Profil findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer auf LinkedIn mir noch nicht folgt oder mit mir vernetzt ist, macht es gerne. Und damit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.
Ich danke dir.